Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder von Workflex, Patrick Koch. Patrick und Peter haben Workflex zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet, weil sie erkannt haben, dass Remote Work einen krassen Boom vor sich hat. Anders als bis dahin wollten sie Unternehmen nicht nur mit Beratungsleistungen zum Thema Remote Work und Travel Compliance anbieten, sondern hielten eine spezialisierte Software für die bessere und innovativere Lösung und sind damit in den direkten Wettbewerb zu ihren alten Arbeitgebern getreten. Die denken sich heute vielleicht, ach, hätten wir das damals mal auch gemacht, läuft nämlich bei Workflex. Die Company hat schnell Kunden aus dem Mittelstand gewonnen und wir reden heute dann vor allem aber über die Zeit, in der Workflex festgestellt hat, dass eine große Opportunity im Enterprise-Markt liegt. Und wir sprechen mit Patrick darüber, wie er seine Organisation in den Bereichen Sales, Marketing, Produkt und Customer Service auf diese neue Enterprise-Kundengruppe vorbereitet hat. Was sie dabei gelernt haben, welche Fehler sie gemacht haben und wie man die vermeiden kann. Und Patrick erzählt außerdem, mit welchem Marketing-Hack sie sehr früh Kredibilität bei großen Kunden aufgebaut haben und welches sehr schmerzhafte, aber auch sehr wertvolle Feedback er von einem Champion im Kaufprozess eines Enterprise-Kunden bekommen hat. Also eine sehr spannende Folge für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, ob sie upmarket gehen sollten, was man tun muss und wie viel Zeit man dafür braucht, um erfolgreich an Enterprise-Kunden verkaufen zu können. Also jetzt rein ins Gespräch mit dem Founder von Workflex, Patrick Koch, und mit mir, Janis Bandorski.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Moin Patrick, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Hi, servus. Servus Janis, schön hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr drüber, mit dir zu sprechen und würde sagen, wir fangen ganz basic an. Du bist Co-Founder von Workflex. Was ist Workflex eigentlich in 20 Sekunden?
Ja, gerne. Also wir helfen anderen Unternehmen dabei, Workations, Dienstreisen und Entsendungen rechtskonform zu machen. Und wir sind so ein Compliance, HR, Tech-Startup.
Wie kommt man auf die Idee?
Ja, die Idee kommt tatsächlich von meinem Mitgründer Peter. Der hat 13 Jahre lang bei PwC, PricewaterhouseCoopers, gearbeitet und hat dort das Remote Work Compliance Team geleitet. Und dann kam Corona und es war plötzlich klar, Mitarbeiter können plötzlich von überall aus arbeiten. Das hat aber echt größere Compliance-Herausforderungen, bringt es mit sich.
Und dann hat er gemerkt, jetzt geht das Geschäft bei PwC richtig nach vorne in der Branche, in der Sparte, oder ich mache selber und dann brauche ich noch einen smarten Co-Founder, oder wie habt ihr euch gefunden?
Ja, absolut, also das Geschäft ging natürlich richtig nach vorne, aber es gibt dann verschiedene Meinungen, welchen Ansatz man verfolgen sollte. Ich glaube, PwC ist sehr, sehr gut in den ganzen Beratungsansatz. Wir glauben aber, dass man das ganze Thema viel besser eben mit Technologie lösen kann. Und deswegen haben wir dann eben Workflex gegründet und mein Mitgründer Peter leitet die ganze Compliance und ich kümmere mich um das Revenue-Team und das Produkt.
Wer setzt eure Software ein?
Das sind Unternehmen ab 200 Mitarbeiter bis hoch zu DAX-Unternehmen, sprechen wir auch später drüber, how to go upmarket. Und in der Regel ist es immer, wenn man so ab 25 Auslandsreisen im Jahr hat, aber es geht immer darum, Auslandsreisen rechtskonform zu machen. Das heißt, je mehr Auslandsreisen Unternehmen hat, desto wichtiger ist es, da auch die Compliance im Griff zu haben.
Und am besten 25 Auslandsreisen pro Mitarbeiter oder pro Unternehmen?
Nee, pro Unternehmen.
Ah, die kommen ja relativ schnell zusammen. Da überrascht es mich, dass du eigentlich sagst, erst ab 200 Leute. Also es gibt ja durchaus Firmen, die haben 10 Mitarbeitende und sind bei 25 Auslandsreisen im Jahr.
Ja, das korrekt ist aber unüblich. Also meistens sehen wir schon, dass die vor allem ab 200 Mitarbeiter eine größere Anzahl von Reisen zusammenkommen. Vor allem, wir kommen so ein bisschen aus dem Workation-Bereich. Da sehen wir jetzt nicht ganz so viele Reisen. Während bei Dienstreisen, hast du komplett recht, ist auch schon vielleicht für kleinere Unternehmen dann relevanter.
Okay, dann haben wir jetzt darüber gesprochen, wie die Idee zustande kam. War von Anfang an auch klar, wer euer Kernkunde da sein würde? Das Thema Fundraising ist aktuell wieder in aller Munde und natürlich gibt es nicht nur den Weg über Angels und VC-Geld und auch nicht nur den Bootstrapping-Way, sondern es gibt auch die Möglichkeit, sein Wachstum über Revenue-Based Finance zu finanzieren. Dafür möchte ich unseren Partner Float vorstellen. Float ist nämlich ein entscheidender Faktor für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz egal, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet. Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Und vor allem ist Float unkompliziert. Das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr dann ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt also nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen und nicht nur mit automatisierten Systemen. Wenn ihr auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse wirklich versteht, dann trefft ihr Yannis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen, zum Beispiel bei Artist on Tour oder beim Summit. Oder ihr schreibt dem Yannis von Float einfach eine E-Mail an Yannis, Yannis, @ gofloat.io und besucht auch gerne mal gofloat.io und probiert dort den Rechner aus, um eure Optionen durchzuspielen. Werbung Ende.
Also ganz ehrlich unter uns, am Anfang hatten wir natürlich so einige Hypothesen, aber was so der Kernkunde ist, wussten wir am Anfang nicht. Und wir haben wahnsinnig viel ausprobiert, verschiedene Industrien, verschiedene Kundengrößen etc. Und wir haben relativ schnell gemerkt, eigentlich ist es so für alle relevant, aber haben dann so nach 1-2 Jahren gemerkt, es gibt eine ganz klare Tendenz, dass vor allem Unternehmen in bestimmten Industrien und Unternehmen, die größer sind, eine viel größere Nachfrage nach einem Tool haben wie Workflex. Deswegen fokussieren wir uns jetzt vermehrt auf größere Unternehmen.
Wir wollen ja verstärkt darüber sprechen, wie ihr Upmarket gegangen seid, warum ihr Upmarket gegangen seid, wann ihr Upmarket gegangen seid. Mit welchem Kundensegment habt ihr denn angefangen?
Ja, also was am Anfang sehr gut funktioniert hat, waren so Startups oder Scale-Ups, alles so zwischen 50 Mitarbeiter und 500 Mitarbeiter, weil diese Unternehmen sehr schnell sind, die sind technologisch affin, sind Early Adopter. Damit haben wir eigentlich angefangen. Also einer der ersten.
Hohe Rate an Remote-Kultur wahrscheinlich auch, ne? Oder sehr, sehr arbeitnehmerfreundliche Vacation-Policies.
Ja, genau, absolut. Also da sehr fortschrittlich eben mit Remote-Work-Policies wie ein NPAL, wie ein Scout24. Und dann später kamen so die mehr, sagen, konservativen Industrien hinzu, zum Beispiel im Pharmabereich, im Biontech, Banken etc. Das hat sich so nach und nach entwickelt.
Und wie groß ist eure Firma heute? Also entweder in terms of wie viele Kunden bedient ihr, wie viel Umsatz macht ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Ja, wir sind jetzt fast 100 Mitarbeiter und haben um die 500 Unternehmen. Umsatzzahlen veröffentlichen wir aktuell nicht, aber sind sehr, sehr stark am Wachsen und haben auch viel Umsatz. Also das Geschäft läuft sehr gut.
Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht mit 500 Kunden und 100 Mitarbeitern, wahrscheinlich geht das irgendwie in eine Richtung von einem zweistelligen Millionenumsatz.
Ja, will ich jetzt nicht viel zu sagen, aber wir machen auf jeden Fall.
Okay, nee, ist einfach ein wichtig für die Einordnung von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die ungefähr wissen, mit was für einem Tierchen wir hier zu tun haben. Also um die 500 Kunden, davon viele Corporate-Kunden, 100 Mitarbeitende roundabout. Daran kann man sich ja ganz gut orientieren. Und cool. Dann gab es eine Phase, in der ihr festgestellt habt, jetzt haben wir Kunden, Startups, Scale-Ups, die haben relativ progressive Workation Policies und die sind eine gute Kundengruppe für euch. Woran erkenne ich denn in meinem Unternehmen, dass es gegebenenfalls der richtige Zeitpunkt sein könnte, um Upmarket zu gehen? Was sind die Signale, auf die ich da achten muss?
Ja, es sind, ich würde sagen, zwei verschiedene Themen. Das erste ist das Kundenportfolio und dann die Sales Pipeline. Also wir haben dann relativ schnell plötzlich sehr große Unternehmen in unserer Sales Pipeline gehabt, die ein sehr starkes Interesse an unserem Produkt geäußert haben. Und das Zweite ist...
Das heißt, die sind inbound auf euch aufmerksam geworden?
Tatsächlich inbound. Wir müssen dazu sagen, am Anfang waren wir noch gar nicht in der Lage, diese Deals abzufangen. Wir hatten eine ganz falsche Sales-Organisation, das Produkt war noch nicht weit genug. Das heißt, am Anfang haben wir die Deals auch gar nicht gewonnen. Das hat jetzt irgendwie lange gedauert, um tatsächlich für Enterprise dann auch das richtige Angebot zu haben. und haben uns jetzt über Jahre hinweg dahin gearbeitet. Also das war so das erste Indiz, dass wir das in der Sales Pipeline gesehen haben. Und das zweite ist, dadurch, dass mein Mitgründer auch von PwC kommt, der hat diese ganze Corporate-Erfahrung, hat mir vorher auch sehr schon viele Insights und das Netzwerk und hatten daher auch mal sehr starke Hypothese, dass es vor allem im Enterprise-Segment relevant ist. Also man muss dazu sagen, es ist für jedes Unternehmen ein bisschen anders. Ich würde sagen, nicht für alle Unternehmen ist es richtig, upmarket zu gehen. Bei uns geht es um das Thema Compliance. Und vor allem für größere Unternehmen ist Compliance, das spielt einfach eine viel wichtigere Rolle als für ein kleineres Unternehmen.
Mhm. Woran erkenne ich das? Oder das ist ja nicht komplett verallgemeinerbar, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich Inbound Nachfrage bekomme, dass dann der richtige Zeitpunkt ist, ab Marke zu gehen. Denkst du, es gibt noch andere Signale, an denen Gründerinnen oder Gründer erkennen können, dass es gegebenenfalls ein guter Move wäre, ab Marke zu gehen?
Ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Themen. Und ich glaube, wichtig ist, sich auch überhaupt strategisch zu überlegen, macht es Sinn, ab Marke zu gehen? Weil nur weil ich plötzlich 2-3 Deals habe in der Pipeline, die wahnsinnig groß sind, heißt es nicht, dass es der richtige Move, ab Marke zu gehen ist. Weil, also let's face it, wenn man sich einmal anschaut, wie viele Unternehmen gibt es überhaupt in Deutschland? Ja, die meisten Unternehmen sind mittelgroße Unternehmen. Also da liegt einfach großes Interesse. Ich anschaue, wie viele Unternehmen gibt es überhaupt mit mehr als 1.000 Mitarbeitern? Das sind 1.000, vielleicht 1.500 Unternehmen. Während so bei mittelgroßen Unternehmen zwischen 50 Mitarbeitern und 1.000 Mitarbeitern sind es fast 40.000. Das heißt auch, muss so ein bisschen aufpassen und vielleicht auch nicht zu früh ab Marke zu gehen und vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Beruf.
Okay, dann nimm uns doch mal mit in den Raum, als du und Peter gesehen haben, da kommen jetzt die ersten Anfragen von MDAX oder von DAX-Unternehmen, von Enterprise-Kunden. Wie habt ihr zu dem Zeitpunkt auf eure Organisation geschaut, vielleicht auch auf die verschiedenen Bereiche, Produkt, Marketing, Sales, und nimm uns mal mit in diese Unterhaltung. Was ist euch da durch den Kopf gegangen?
Ja, also das Erste, was wir gesehen haben, als wir mit den Kunden gesprochen haben, ist, dass bei so mittelgroßen Unternehmen das Thema sehr relevant ist, aber die Zahlungsbereitschaft nicht ganz so groß war, weil einfach Compliance, vor allem auf C-Level-Ebene, jetzt nicht so die große Relevanz hat, wie vielleicht bei einem DAX-Unternehmen. Das heißt, wir haben gesehen, auf der Unit-Cost, das bei uns sind, Anzahl der Auslandsreisen, ist ein großes Unternehmen bereit, mehr zu zahlen für Auslandsreise als ein kleineres Unternehmen. Also ein sehr, sehr starkes Indiz, dass wir da eine höhere Wertschöpfung haben. Dann haben wir als Unternehmen gesagt, wir müssen uns ausrichten mehr auf Enterprise.
Das haben wir so. Wenn ich da nochmal kurz reingehen, dann ist das, chargt ihr pro Reise, kostet dann das dann x Euro euer Service oder ist das ein Teilbetrag von den Reisekosten?
Genau, also wir haben immer eine Lizenzgebühr und es gibt zwei Teile, einmal eine Softwaregebühr und der zweite Teil ist die Anzahl der Reisen und der große Hebel ist die Anzahl der Auslandsreisen.
Okay, Ja, sorry, dass ich hier unterbrochen habe. Nee, dann habe ich das verstanden. Ja, ist wichtig fürs
Verständnis. Also wir haben ungefähr ein Jahr lang verschiedene Unternehmensgrößen ausprobiert. Dann war ganz klar nachher eins, wir müssen eigentlich auf die größeren Unternehmen gehen. Dann haben wir gesagt, wir gehen upmarket. Und ja, wie gesagt, ist ein Startup, alles passiert immer relativ schnell. Wobei ich muss sagen, dass dann plötzlich was passiert und größere Kunden reinkommt, das hat jetzt 2, 3, 4 Jahre gedauert. Also nicht so, wenn man sagt, man geht jetzt upmarket, dann plötzlich kommen die ganzen Kunden rein. Also haben wir wirklich sehr viel anpassen müssen. Und aus meiner Sicht sind es so 4 Themen, muss eigentlich die ganze Organisation mitnehmen. Das erste ist das Produkt und das zweite ist Marketing, das dritte ist Sales und dann Customer Success. Und alle 4 Teams müssen eigentlich zusammenarbeiten, diesen Enterprise-Markt zu unlocken. Und das dauert auch einfach Zeit.
Wo hast du angefangen, mit welchem Team? Ich würde jetzt vermuten beim Produkt, aber vielleicht hast du es auch ganz anders gemacht.
Nee, ehrlich gesagt, Produkt ist noch das Einfachste, muss ich dazu sagen, weil was sich verändert im Sales-Prozess beim großen Unternehmen, dass die Sales-Cycle wesentlich länger sind.
Und meistens, habt ihr angefangen, erstmal am Produkt zu arbeiten oder habt ihr angefangen, die Sales-Organisation umzubauen?
Wir haben erst im Sales angefangen.
Ah ja, okay.
Und erst dann mit größeren Unternehmen zu sprechen. Den Vorteil, den du hast bei größeren Unternehmen, ist, dass du meistens in AFP reinkommst. Das heißt, ein Kunde listet genau auf, was sind die Requirements. Und die gehen dann auch nicht von heute auf morgen live, sondern es sind meistens 3 oder 4 Monate, die du dann Zeit hast, das Produkt anzupassen. Und das ist eben der große Vorteil. Du musst das Produkt noch nicht Enterprise Ready haben. Du kannst erstmal anfangen mit Sales. Dann sagt der Kunde, was sie brauchen. Und basierend darauf kannst du das Produkt da relativ schnell nachziehen.
Okay, das heißt, das Erste war eigentlich die Sales-Organisation. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Habt ihr da neue Leute reingeholt? Habt ihr eure Leute neu trainiert? Habt ihr neue Unterlagen erstellt? Habt ihr neue Sales Motions ausprobiert? Wie lief das?
Ja, ich würde sagen, alles von dem, was du genannt hast. Okay. Aber wir haben jetzt tatsächlich, wenn wir nur über Sales sprechen, wir haben jetzt zwei verschiedene Teams. Wir haben ein Team für mittelgroße Unternehmen und ein anderes Team für Enterprise. Und das ist auch relativ wichtig, weil die Enterprise Sales Motion eine ganz, ganz andere ist als im Mid-Level. Wir haben längere Sales Cycles, wir haben viel größeres Buying Center, wir haben anderes Pricing, wir haben andere Prozesse. Deswegen macht es Sinn, das zu trennen, weil der Prozess so unterschiedlich ist.
Und war das eine Phase des Unternehmens, wo du diese Prozesse dann noch definiert hast? Oder habt ihr da eine Person, die die Sales-Organisation leitet oder geleitet hat in dem Moment schon?
Ja, am Anfang habe ich die Sales-Organisation selber geleitet. Das waren dann ungefähr 5 AEs. Und dann haben wir einen Head of Sales geheiert, Ben Bauer, der uns dann auch geholfen hat, diesen Split zu machen zwischen Medium und Large Enterprise. Mhm. Und er hat auch viel Enterprise-Sales-Erfahrung mitgebracht, noch einige ehemalige Kollegen. Und das hat auch nochmal das Wachstum enorm beschleunigt, weil wir dieses Know-how plötzlich in einem Unternehmen hatten, wie verkauft man an ein Enterprise-Unternehmen.
Du hast gesagt, das hat bei euch Ben Bauer gemacht. Was mache ich als Gründerin, als Gründer, wenn ich keinen Ben Bauer im Unternehmen sitzen habe? Wo finde ich meinen Ben Bauer und worauf muss ich dabei achten?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es selber natürlich zu machen. Ich glaube, das geht aus. Natürlich die Frage, in welchem Wachstumsphase ist man? Hat man genug Zeit, sich darauf zu fokussieren? Und ansonsten einen guten Head of Sales heiren. Ich glaube, darüber können wir eine ganze Episode
an sich sprechen. Brich runter auf die drei wichtigsten Hacks. Wie finde ich oder wie merke ich, ob jemand tatsächlich ein guter Head of Sales ist oder nicht? Für die Phase, ne?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, was hat ein Unternehmen heute schon und was braucht ein Unternehmen? Wir waren schon sehr stark in analytischem Denken, die Marketing-Pipeline gut aufzubauen. Was uns gefehlt hat, ist Sales Excellence. Also wirklich richtig gute Discoveries mit Kunden zu machen, das Buying Center einzunehmen, viel Outbound aufzubauen. Und darauf haben wir uns dann fokussiert, auch im Hiring-Prozess, und haben dann Ben geheiert. Das mag natürlich jetzt in einem anderen Startup, mögen die Kompetenzen irgendwie schon in-house sein, da braucht man irgendwie mehr analytisches Denken oder mehr Marketing-Knowledge. An sich, ich habe fast 50 Head-of-Sales-Kandidaten gesprochen, bevor wir uns entschieden haben, weil du lernst auch so einen Prozess erst, was gibt es überhaupt für verschiedene Skills und was brauche ich als Unternehmen? Also ich glaube, wir haben den Prozess nicht optimal gemacht, wahrscheinlich hätten wir es auch irgendwie schneller hiren können, aber wir haben tatsächlich die Zeit gebraucht, einen guten Head-of-Sales zu hiren. Und das merkst du dann auch später, wie wichtig das ist, da die richtige Person zu haben.
Und welche Frage hat in deinem Recruiting-Prozess oder welche Aufgabefrage hat im Recruiting-Prozess den Unterschied gemacht, der dir dabei geholfen hat, zu erkennen, das ist der richtige Kandidat oder die richtige Kandidatin für uns und wer ist es eher nicht?
Ja, also für uns war das Thema Sales Excellence. Wie gut ist jemand tatsächlich in einem Call und kann diese Person andere Teammitglieder trainieren?
Das heißt, habt ihr dann auch im Bewerbungsprozess die KandidatInnen Calls machen lassen?
In dem Prozess nicht, aber du spürst natürlich, erstmal muss sich der Kandidat natürlich an uns verkaufen und dann besprechen wir auch, wie trainiert dieser Kandidat das Team. Auch immer ganz interessant. Und da merkst du eben die Unterschiede auch, weil andere Kandidaten sind dann vielleicht viel analytischer unterwegs und rechnen die Conversion Rates nach Industrien hoch und runter. Das war bei uns nicht der Fokus. Bei uns war tatsächlich der Fokus, wie kann jemand quasi überzeugen, das Team zu trainieren. Und oft hast du es dann schon in den ersten 10 Minuten, wo es einfach Klick macht. Ja, du musst von Anfang an ein gutes Gefühl haben. Und bei uns hat es direkt Klick gemacht.
Alright. Dann haben wir den ersten Schritt, erstmal Sales-Organisation umbauen, schon mal ein bisschen besprochen. Du hast aber auch gesagt, ihr musstet euch im Produkt verändern, im Marketing verändern, im Customer Success verändern. Was war der nächste Schritt, wenn wir da mal chronologisch durchgehen?
Ja, also nochmal ganz kurz über Sales zu sprechen, weil da hört es nicht auf, einfach einen guten Head of Sales zu haben oder die richtigen Leute, sondern du musst die ganzen Prozesse auch intern ändern. Also das Erste, was sich geändert hat, ist, dass wir plötzlich ein riesen Buying Center hatten. Also bei mittelgroßen Unternehmen haben wir an eine Person verkauft, am großen Unternehmen plötzlich an Buying-Center von 5 oder 6 Personen verkauft. Da habe ich übrigens auch noch, bevor unser Head of Sales kommt, meinen größten Sales-Fehler gemacht und den größten Deal, den wir jemals verloren haben, weil wir das Buying-Center nicht mehr richtig involviert haben. Das haben wir erst dann im Nachgang gelernt. Also um es mal konkret zu sagen, wir hatten die Key Decision Makers alle überzeugt, aber es war dann plötzlich noch IT im Prozess, wir hatten noch nie IT im Prozess und die konnten wir leider nicht überzeugen, da haben wir nicht genug Wert drauf gelegt und das ist ein Riesendeal, den wir verloren haben, was jetzt im Nachgang immer noch natürlich sehr, sehr ärgert, aber natürlich auch die Prozesse geändert haben.
Und wann kommt die nächste Chance? Bei dem Kunden oder ist der für immer weg?
Die kommt dann, wenn der aktuelle Vertrag ausläuft mit dem Wettbewerber. Ja. Das haben wir natürlich auf dem Schirm.
Okay, lange Zyklen. Aus so einem Fehler lernt man. Das ist ja das Schöne an unserer Branche und dass es dann nicht nur den einen Kunden gibt, sondern beim nächsten Kunden kannst du es dann direkt besser machen. Habt ihr da eine bestimmte Sales-Methodologie angewendet? Eine von den Klassikern, Medic, Medpick oder irgend sowas?
Haben wir. Also wir versuchen halt direkt eine Discovery, die ganzen relevanten Faktoren rauszufinden und haben da auch Medic implementiert. Mhm. Und das haben wir dann auch übrigens geändert, weil am Anfang hatten wir immer eine Discovery und eine Demo in einem Call. Wir haben dann getrennt, dass wir erstmal eine Discovery machen und danach die Demo, was uns halt viel mehr hilft, den Kunden besser zu verstehen und zu qualifizieren, um dann auch im späteren Prozess genau zu verstehen, was ist überhaupt das Buying Center, was ist der Pain, um dann eben nicht diese gleichen Fehler, die wir vielleicht vorher gemacht haben, nochmal zu machen.
Wie dokumentiert ihr das von der Discovery, damit ihr dann auch den Kunden optimal weiter bearbeiten könnt?
Ja, das haben wir wir nutzen CRM HubSpot und haben da verschiedene Qualification Criteria definiert. Und wenn die eben positiv ausfallen, kommt es eben zu einer Demo. Also sehen Sie an den Daten, ungefähr 50% der Discoveries werden dann zu einer Demo. Das heißt, wir haben auch tatsächlich viele Kunden, wo wir von Anfang an sagen, das ist irgendwie leider kein Fit, hier sehen wir keinen großen Pain oder wir sind kein gutes Unternehmen dafür. Dann fokussieren wir uns lieber auf andere Deals.
Ja, und ist die Person, die die Discovery Calls macht, in der Regel die gleiche, die dann auch die Demo macht oder trennt ihr das bewusst?
Das ist die gleiche. Also wir haben gesplittet in ein BDR-Team, die verantwortlich sind für den ersten Termin, das ist die Discovery, und ab dann übernimmt ein Consultant oder ein Account Executive.
Also für das Vereinbaren des Termins, wenn der Termin steht, dann geht der Sales Consultant rein, macht die Discovery und der Sales Consultant begleitet den Kunden dann auch bis zur Vertragsunterschrift.
Korrekt. Und ja, bei der Vertragsunterschrift geht es dann ans Customer Success Team.
Okay, was für eine schöne Überleitung. Wollen wir dann darüber sprechen, was ihr im Customer Success verändern wollt? Oder hast du noch andere Punkte, die wir zu Sales besprechen sollten?
Ja, lass uns definitiv auch über Customer Success sprechen. Da haben wir auch wahnsinnig viele Fehler gemacht, die wir nicht wiederholen sollten. Ich glaube, wichtig bei Sales ist, dass man das noch allein die Strategie mit Marketing.
Dann machen wir erst Marketing. Passt ja wunderbar.
Und da mussten wir ehrlich gesagt auch ziemlich lange lernen, weil wir hatten vorher sehr fokussiert auf Performance-Marketing und es funktioniert wunderbar bei mittelgroßen Unternehmen, weil du einfach das Volumen da hast. Das heißt, wir haben auf LinkedIn viel Werbung gemacht und haben da viele Leads eingesammelt. Wenn du jetzt aber plötzlich auf Enterprise gehst für größere Unternehmen, du hast nicht mehr diese große Zielgruppe. Es sind einfach nur 1000 Unternehmen in Deutschland, die relevant sind. Das heißt, Performance-Marketing kommst du nicht mehr an diese Zielgruppe rein. Das heißt, du musst ganz anders drüber nachdenken, wie generiere ich plötzlich Leads? Und das funktioniert meistens nicht über Performance-Marketing, sondern bei uns ist es ein Mix aus Outbound, Partner-Manager und Performance-Marketing und Events, um an eben diese größeren Deals ranzukommen. Und diese Klaviatur zu beherrschen, haben wir locker ein Jahr gebraucht, um das richtig zu verstehen. Und jetzt haben wir es so geschafft, dass wirklich repeatable die Deals reinkommen.
Wow. Und war das über dieses Jahr ein iterativer Lernprozess eigentlich oder gab es einen Moment, wo es Klick gemacht hat und wo ihr festgestellt habt, fuck, das funktioniert nicht, wir müssen das neu denken?
Ja, also das Größte ist, wir hatten vorher fast nie pure outbound gemacht und das Erste, wo es richtig Klick gemacht ist, als wir angefangen haben, wirklich uns auf outbound zu fokussieren. Wir hatten damals so viele Inbound-Dienste, haben uns darauf fokussiert. Haben wir gemerkt, okay, wenn wir Enterprise machen wollen, können wir uns nicht nur auf Inbound fokussieren, wir müssen auf Outbound gehen. Und da waren wir auch relativ schnell erfolgreich. Und dann haben wir das eben weiter verbunden mit eben nicht nur Outbound alleine zu betrachten, sondern gemeinsam auch mit Performance-Marketing. Also Beispiel, wo du irgendwie schlechte Erfolgschancen hast, einfach ein Unternehmen anzurufen, die noch nie von Workflex gehört haben. Am besten ist so, dass ein Kunden auf allen Kanälen Workflex-Werbung bekommt, selbst wenn sie nicht konvertieren, danach anzurufen. Das heißt, dass man das miteinander vereint. Und dann können wir jetzt mal sprechen über Partnermanagement und, dass irgendwie große Unternehmen auf allen Kanälen von Workflex hören und nicht nur Decision Makers, sondern das gesamte Buying Center.
Also eher ein Account-based Marketing-Ansatz dann, den ihr verfolgt habt.
Korrekt, haben wir übrigens auch umgestellt. Wir haben auch dieses Jahr ein sogenanntes Books of Business. Das heißt, jeder Consultant oder Account Executive hat eine konkrete Liste an Unternehmen, die sie angehen. Und das machen wir gemeinsam im Sales- und Marketing-Team.
Mhm. Du hast im Vorgespräch auch schon mal erwähnt, dass Webinare unheimlich gut für euch funktionieren. Kannst du da auch kurz einen Teil von eurer Secret Sauce teilen? Was sorgt dafür, dass ein Webinar zu einem Erfolg führt? Und wie groß sind diese Webinare dann?
Ja, also Webinare, unfassbarer Erfolgsfaktor für uns. Wir haben so viele Kunden gewonnen über Webinare teilweise. Warum das bei uns so gut funktioniert ist, weil wir sind im Compliance-Space. Das heißt, wir helfen Unternehmen bei Workations, Dienstreisen. Und das heißt, da geht es um steuerliche Themen, Sozialversicherung, Arbeitsrecht und. Und unsere größten Wettbewerber sind große Big Four-Unternehmen wie PwC, Deloitte, KPMG, die aber nie Online-Content geteilt haben. Das heißt, es war wahnsinnig schwierig für Unternehmen, an guten Content-Compliance-Knowledge ranzukommen. Und da haben wir quasi dann gesehen, dass wir mit Webinaren sehr guten Content-Agenda viele Leute erreichen können.
Und also das heißt, wenn es eine regulatorische Veränderung gibt, dann bietet ihr ein Webinar an und sagt, wir erklären mal, was verändert sich eigentlich, was sind die Auswirkungen für die und die Unternehmensgröße, und dazu ladet ihr dann die EntscheidungsträgerInnen in der entsprechenden Zielgröße von Unternehmen ein, oder wie läuft das?
Ja, also wir haben ehrlich gesagt alles versucht. Was am besten funktioniert, sind immer Themen auszuwählen, die gerade aktuell relevant sind. Das können natürlich gerade Gesetzesänderungen sein, mit denen sich unsere Zielgruppe beschäftigt. Das können aber auch Thema sein, wie jetzt, weiß ich, gerade Return to the Office, ist ja auch gerade in aller Munde. Aber es müssen aktuell relevante Themen sein. Es gibt oft so Evergreen-Themen, das ist aber ein bisschen schwieriger, da eine größere Zielgruppe zu erreichen.
Und bietet ihr diese Webinare auch für eure Bestandskunden an oder ausschließlich für Neukunden?
Nee, für alle Kunden. Aber dieses Webinar-Thema war riesig. Ich werde nie vergessen, das erste Webinar, das wir gemacht haben, da ging es um das ganze Thema Workation. Das war ein Riesenhype. Da hatten wir plötzlich 500 Registrierungen aus dem Nichts im allerersten Webinar. Wow. Und dann haben wir nach und nach die Frequenz erhöht und verschiedene Themen uns ausgewählt. Und mittlerweile machen wir alle 2 Wochen ein Webinar und bewerben das über unsere CRM, über unsere Partner, über LinkedIn.
Genau. Gut, da will ich dann gar nicht zu tief reingehen. Es gibt nämlich eine Artist on Air Folge nur zum Thema Webinare. Wie gestalte ich eigentlich ein erfolgreiches Webinar? Packen wir hier in die Shownotes. Wer da tiefer reingehen will, kann das gerne nochmal nachhören. Okay, dann haben wir jetzt über den Bereich Sales gesprochen, auch über begleitende Marketingmaßnahmen, das zu flankieren, da eher auf einen Account-based Marketing-Ansatz umzustellen. Dann bleiben noch die Felder Produkt und Customer Success offen. Womit wollen wir weitermachen?
Ja, lass uns doch direkt über Customer Success sprechen. Also bei uns kommt Customer Success ins Spiel nach der Vertragsunterzeichnung, wird der Kunde an Customer Success übergeben. Als wir Workflex gegründet haben, hatten wir ehrlich gesagt dieses Customer Success Thema gar nicht auf dem Schirm. Da hatten wir gar kein Customer Success Thema, haben das Thema eigentlich gar nicht beachtet und auch natürlich die größten Fehler direkt gemacht, sondern wir haben Kunde gesigned, Vertrag unterschrieben, wir haben Zugang zur Plattform gegeben und mehr oder weniger den Kunden auf sich allein gelassen. Und das ist komplett in die Hose gegangen, weil der Kunde dann mit der Workflex-Software nicht richtig zurechtkam, die Nutzung war sehr gering und teilweise führte es auch dazu, dass der Kunde ein Jahr später dann eben auch gekündigt hat. Daraus haben wir eben gelernt und mittlerweile ein sehr, sehr starkes Customer Success Team, was eben hilft bei der Implementierung, aber dann auch bei strategischen Betreuung. Und auch da sehen wir Unterschiede, ganz, ganz klare Unterschiede, Customer Success Betreuung für mittelgroße Unternehmen im Vergleich zu großen Unternehmen. Und wir haben gerade über Sales gesprochen, also bei großen Unternehmen ist es so, dass sie teilweise dann Customer Success schon in den Sales-Prozess mit reinnehmen, um eben das Vertrauen aufzubauen. Mhm. Wie funktioniert das nach der Vertragsunterzeichnung? Wie gehen wir in der Implementierung um? Wie werden die nach und nach betreut? Das sind so die großen Themen. Ja, bei mittelgroßen Unternehmen, die sind meistens auch sehr, sehr agil, machen sich über eine Implementierung gar nicht so viel Sorge. Da kommt der Customer Success erst mit der Vertragsunterzeichnung ins Spiel.
Ja. Okay, gut, verstanden. Dann habt ihr Customer Success eingebunden und dann lauert da noch das Produkt? Du hast ja schon gesagt, dass vieles über RFPs läuft und die großen Kunden euch eigentlich ganz sauber aufgeschrieben haben, was ihre Anforderungen an eine Workation oder Travel Management Software sind. Wie habt ihr priorisiert und wie habt ihr festgelegt, welche Features ihr reinnehmt, welche ihr nicht reinnehmt? Hattet ihr das richtige Personal dafür schon on board oder musstet ihr da nochmal nachheiern? Was hat sich produktseitig getan?
Ja, es ist auch so ein spannendes Thema. Also ich glaube, man kann ganz klar differenzieren bei kleineren Unternehmen und größeren Unternehmen, wie die einkaufen. Weil bei kleineren Unternehmen in der Regel zeigst du dein Produkt und Unternehmen kaufen, was es auf dem Markt gibt. Wenn wir mit Enterprise sprechen, bevor ein Unternehmen überhaupt mit uns spricht, haben die sich schon ihr Wunschprodukt im Kopf vorgestellt. Die haben ganz, ganz genaue Anforderungen. Das heißt, wenn wir dann pitchen und bestimmte Anforderungen nicht gerecht werden, dann haben wir erstmal ein Thema. Und da müssen wir natürlich umgehen. Das heißt, einmal im Sales-Prozess, aber dann auch im Produkt. So, und hier ist eben das Schwierige eben als Unternehmen. Auf der einen Seite willst du natürlich die großen Enterprise-Unternehmen gewinnen, aber auf der anderen Seite willst du nicht 1000 Customizations machen. Und genau das gibt es eben zu balancieren. Und im Sales-Prozess, bei uns heißen die Mitarbeiter nicht Account Executives wie bei vielen anderen, sondern wir haben sie Consultants genannt. Und wir sind eben auch beratend aktiv. Denn man muss auch sagen, viele Requirements machen vom Kunden sind nicht wirklich sinnvoll, beziehungsweise wir haben gelernt, dass es andere und bessere Wege gibt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und da sehen wir auch so ein bisschen unsere Rolle auch vom Sales-Team, die Kunden zu educaten auf bestimmte Themen. Und aus diesen RFPs lernt man eben sehr schnell, generell muss, wie man mit dem Kunden eben umgeht. Trotzdem gibt es ganz viele Features, die sind Enterprise-Fokus und die müssen wir einfach dann entwickeln. Das sind in der Regel Security-Features wie Audit Logs, Single Sign-On, die wollen dann ihr eigenes Branding haben und, also mehr Customization.
Das ist ja wahrscheinlich was viele MDAX oder DAX-Unternehmen als Requirement haben würden. Wie unterscheidest du, wenn du jetzt in Anführungszeichen nur am Anfang 2, 3 oder 4 RFPs hast und mit Enterprise-Kunden sprichst? Wie unterscheidest du, was eine Custom-Solution wäre oder was tatsächlich ein Feature ist, was dann auch von anderen Enterprise-Kunden in Zukunft genutzt werden könnte, um da besser priorisieren zu können, wie weit nach oben du das in deiner Development-Pipeline schiebst oder was du auch ablehnst?
Ja, also ganz ehrlich, perfekt kriegt man es nicht hin. Also da haben wir auch einige Fehler gemacht. Wir haben Sachen entwickelt, die dann tatsächlich nur für einen Kunden relevant waren, die wir im Nachhinein nicht nochmal so entwickeln würden. Und am Ende ist es so ein bisschen Bauchgefühl. Ich muss ja auch sagen, es gibt ja nicht nur Enterprise und Mittelgroßunternehmen, es gibt ja auch ganz viel dazwischen. Das heißt, wir hatten auch schon 100, 200 Mittelgroßunternehmen, von denen wir wahnsinnig viel gelernt haben. Viele von denen waren eher groß als vielleicht mittelgroß. Und konnten basierend darauf auch schon ein bisschen erkennen, was sind vielleicht Features, die nur für ein Enterprise relevant sind, versus was sind Features, die für mehrere Unternehmen relevant sind. Und das ist das eine Thema, aber das andere Thema ist auch, wie entwickelst du ein Feature? Siehst du es wirklich als Customization, dass es wirklich nur für einen Kunden verfügbar ist? Oder baust du das Feature so, dass es plötzlich für alle Kunden verfügbar ist? Also ich gebe dir ein Beispiel. Über unsere Plattform werden E-Mails an Mitarbeiter gesendet. Unsere Unternehmen wollen diese E-Mails in der eigenen Farbwelt haben. Und anstatt es eben jetzt für ein Unternehmen zu machen, bauen wir ein Feature, dass eben jedes Unternehmen kann diese E-Mails anpassen. Also es war ein sehr, sehr simples Beispiel gesprochen.
Und hast du ein Beispiel für ein Case, wo es vielleicht etwas schwieriger abzuwägen war, wo du ein Feature entwickelt hast für einen Kunden und danach gemerkt hast, ach, das braucht eigentlich kein anderer? Weil davor willst du dich ja eigentlich schützen als CPO oder CTO oder als Founder.
Ja, korrekt. Also zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr ein Feature entwickelt für Workations im Inland. Bisher war immer der Fokus auf Workations im Ausland. Das heißt, der Mitarbeiter geht über eine Landesgrenze hinaus und wir kümmern uns um die Compliance. Das war ein Kunde, der gesagt hat, er will auch tracken, wenn Mitarbeiter Workations im Inland machen. Und wir waren total bullish auf das Thema, weil haben das als neue Revenue Opportunity gesehen, haben uns hochgerechnet, wie viel mehr Usage über die Plattform kommen würde. So, der eine Kunde war jetzt irgendwie sehr zufrieden und hat das Feature, aber wir haben gemerkt, die anderen Kunden sind gar nicht interessiert daran. Das heißt, im Nachgang hätten wir, glaube ich, das Thema, wären wir auch irgendwie anders angegangen.
Okay, das heißt, eine Firma, die dann, wo der Mitarbeiter regelmäßig in Berlin sitzt, wenn der dann mal einen Tag von der Ostsee arbeitet oder aus den Bergen, das ist denen total egal.
Korrekt. Aber du übrigens, man muss auch sagen, es ist völlig okay, auch im Unternehmen zu sagen, nein, das können wir nicht abbilden. ganz oft auch im Sales-Prozess bedanken sich die Unternehmen dafür. Danke, dass ihr euch jetzt auch sagt, wo eure Grenzen liegen, weil damit können sie arbeiten. Und es schafft auch so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis, wie man gemeinsam mitarbeitet. Während ein Wettbewerb zu jedem Thema Ja sagt, und man ist es auch nicht mehr glaubwürdig. Das heißt, am Anfang haben wir uns oft auch nicht getraut, Nein zu sagen. Ich glaube, das ist mir mittlerweile wesentlich besser geworden, aber wahrscheinlich immer noch nicht gut genug, muss man dazu sagen.
Ja, ich würde es gerne, dann sind wir jetzt durch die Bereiche einmal eigentlich ganz gut durchgegangen. Du hast viel darüber gesprochen, wie sich Personal teilweise verändert hat, vor allem wie sich Prozesse verändert haben. Was wir noch nicht so sehr angesprochen haben, ist, wie sich dadurch euer Toolstack verändert hat. Brauchtet ihr dadurch auch intern neue Software, um die Upmarket-Kunden besser bedienen zu können?
Ja und nein. Also ich würde sagen, dass jetzt intern kein riesen Software-Play war, um irgendwie Upmarket zu gehen. Was sich aber natürlich verändert, ist, wenn du unterschiedliche Kanäle angehst, wie zum Beispiel Outbound etc., brauchst du verschiedene Tools, um irgendwie Research zu machen, um vielleicht Sequences besser aufzusetzen etc. Also das haben wir schon, aber ich würde sagen, die Magie liegt wirklich in den richtigen Leuten und die richtigen Prozesse aufzusetzen und natürlich auch den Kunden richtig anzusprechen. Da haben wir übrigens auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ein Enterprise-Kunden spricht es natürlich ganz anders an als ein mittelgroßes Unternehmen.
Ja, geht da gerne rein.
Mal ein Beispiel zu nennen. Also wir hatten vor 2 Jahren ein Unternehmen. Der Decision Maker wollte uns unbedingt, unser Champions wollte uns unbedingt einführen, aber hat uns gebeten, bestimmte Seiten auf unserer Webseite zu löschen, weil die, wir sagen, so ein bisschen Startup-mäßig ausschauen und nicht vertrauenswirkend.
Spannend, wow, das, was für ein wertvolles Feedback.
Ja, und es fing auch ganz simpel an. Wir hatten damals so kleine Marketing-Videos gedreht, ganz wenig Budget, und die waren halt natürlich noch online, haben wir gar nicht mehr genutzt, aber der Kunde hat diese Videos noch gefunden auf unserer Webseite. Er hat gesagt, oh Gott, wenn das mal ein Decision-Maker, wenn das mal ein CEO sieht, dann verlieren wir hier den Deal. Und hat uns gebeten, tatsächlich, zumindest vorübergehend, diese Videos offline zu nehmen.
Was für ein Geschenk, ein Champion zu haben, der so konkretes Feedback gibt und so offen mit einem redet, finde ich total cool. Ja? Da muss man ja auch erstmal die Beziehung aufbauen, dass sich das Gegenüber jemand traut, einem sowas zu sagen, und am Ende mega hilfreicher Hinweis.
Cool. Ja, das war ein riesen Eye-Opener, und das Erste, was wir gemacht haben, ist natürlich überall geschaut, ja, wie ist die Außendarstellung, aber haben auch unsere About-Us-Page auf der Webseite geändert. Und wir dachten immer, die About Us Page schaut sich niemand an, aber wir haben tatsächlich in den Daten geguckt, wahnsinnig viele Unternehmen schauen sich die About Us Page an und haben die komplett restrukturiert. Wir haben unser Team gezeigt, unser Knowledge gezeigt, unsere Vision, und kamen es einfach viel besser an. Und das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig. Ein Enterprise möchte nicht von einem Startup kaufen. Das ist so viel Risiko dahinter. Ein Enterprise ist eher konservativer. Ein Enterprise kann sich nicht leisten, dass ein Dienstleister pleite geht zum Beispiel, was natürlich im Startup angeht ist. Das heißt, man muss hier wirklich alle Maßnahmen treffen, um so viel Vertrauen wie möglich vermitteln zu können.
Okay. Vielen Dank, dass du uns da so durchgeführt hast. Ich glaube, das beantwortet super viele konkrete Fragen im Bereich, wie gehe ich eigentlich upmarket? Es gibt noch 2 andere Themenblöcke, über die ich gerne auch noch kurz mit dir sprechen würde. Das eine ist das Stichwort Global Mobility Alliance. Kannst du ein bisschen dazu sagen, was das eigentlich ist und was eure Rolle in dieser Global Mobility Alliance ist?
Du hast einen guten Research gemacht, aber ein sehr, sehr spannendes Stichwort, weil wir haben ja relativ schnell entschieden im ersten Jahr, wir müssen Enterprise-Kunden angehen, aber wir hatten noch nicht die Kredibilität am Markt, wir hatten noch nicht die guten Logos am Markt. Aber ein ziemlich gutes Netzwerk. Und wir haben dann die Global Mobility Alliance in den Markt gerufen. Und das hat erstmal gar nichts mit Workflex zu tun, sondern Global Mobility Alliance ist einfach eine Erfahrungsaustauschgruppe. Und in dieser Erfahrungsaustauschgruppe haben wir sehr exklusiv regelmäßig Events, Webinare etc. organisiert mit sehr großen Unternehmen.
Ja.
Das hat jetzt keinen Sales-Hintergrund, sondern es ging nur um Erfahrungsaustausch. Und die haben wir eben moderiert.
Wenn du sagst, große Unternehmen, das sind dann die Lufthansas und Siemens und große deutsche Blue Chips.
Ja, genau. Korrekt. Und das ist natürlich in der, um überhaupt die Tür reinzubekommen, natürlich ganz anders als, stellst du dich als Workflex Startup vor oder mit einer Erfahrungsaustauschgruppe und sagst Lufthansa, guck mal her, wir reden schon mit einer Lufthansa, Siemens und so weiter und haben darüber auch dann quasi unser Netzwerk aufgebaut und können natürlich dadurch auch gewisse Kredibilität
Finde ich mega smart, wenn du tief im Thema bist und da tatsächlich Value an den Tisch bringen kannst, dann auch zu Leuten sagen, schaut mal, wir machen das zusammen mit den richtigen AnsprechpartnerInnen bei Lufthansa und bei Siemens. Dann kannst du dieses Global Mobility Alliance Logo auf deine Website packen und vielleicht daneben auch noch die Logos der anderen Mitgliedsunternehmen. Also ich finde, ist ein mega smarter Move, dass die Lorbeeren für den guten Research muss ich zum Teil abgeben. Ich habe mir da einen ganz guten Prompt geschrieben. Das heißt, bevor ich hier einen Gründer interviewe, kriege ich einen schönen Report zum Unternehmen und kann dann ein bisschen reingehen bei ein paar Fragen. Aber das fand ich eine Sache, die ich sehr spannend fand. Die andere Frage, wie habt ihr eigentlich euer Wachstum finanziert bis hierher?
Ja, also wir sind Venture Capital finanziert. Also wir haben die Runde mit Visionaries Club gemacht. Das heißt, wir haben eine Finanzierungsrunden, muss aber zeitgleich sagen, wir sind auch sehr schnell gewachsen und wir haben auch schnell gelernt, dass wir yearly upfront payments verlangen können. Das heißt, als wir angefangen haben, vor allem, das passt jetzt auch wieder zum Thema, haben wir vor allem an mittelgroße Unternehmen verkauft und haben immer monatlich eine Rechnung gestellt. Wir haben dann aber ziemlich schnell gemerkt, vor allem wenn wir Upmarket gehen, dass wir einfach jährlich eine Rechnung stellen. Das heißt, durch das Wachstum haben wir uns eigentlich zusätzlich noch selber finanziert. Das heißt, sind auch sehr, sehr kapitaleffizient. Kann ich auch jedem raten, ab Marke zu gehen, einfach jährlich eine Rechnung zu stellen. Kommt sogar meistens auch beim Unternehmen besser an, weil sie sich nicht jeden Monat mit irgendeiner Rechnung umschlagen.
Höre ich tatsächlich vermehrt auch von Foundern, die Kunden daran zu beteiligen, das Unternehmenswachstum mitzufinanzieren. Ab einer gewissen Größe, Unternehmensgröße, ist es dann tatsächlich auch gewünscht, wie du sagst. Wie ist der Split bei euch zwischen der Base-Fee und der Usage-Fee pro Reise? Dann ist das eher 20-80 oder 30-70 oder worüber reden wir da?
Ja, übrigens, Pricing ist auch nochmal ein Riesenthema, weil du brauchst unterschiedliches Pricing für mittelgroße Unternehmen versus für große Unternehmen. Wir bei Workflex haben es so gesplittet, dass man der Kunde so flexibel wie möglich unsere Dienstleistung auswählen kann. Und das ist auch wiederum wichtig für größere Unternehmen, weil die wollen nicht immer alles kaufen, das ganze Produkt, sondern nur bestimmte Teile. Aber zu deiner Frage, unser Preismodell ist so gestellt, dass wir eine Software-Fee haben, die richtet sich an die Anzahl der Features. Also zum Beispiel, wenn du Single Sign-On haben möchtest, Customizable E-Mails und, da gibt es eine höhere Software-Fee. So erreichen wir auch, dass eben größere Unternehmen dann auch stärker dann natürlich eine höhere Software-Fee bezahlen als kleinere Unternehmen. Und der zweite Hebel sind die Anzahl der Auslandsreisen.
Okay. Und die Anzahl der Auslandsreisen rechnet ihr aber nicht upfront ab, sondern erst dann, wenn die Reise getätigt wurde? Oder bucht der Kunde da auch ein gewisses Basiskontingent?
Nee, die rechnen wir auch upfront ab. Das heißt, wir machen vor Vertragsabschluss ein Forecast, ein Estimate und die rechnen wir dann ab. Wenn jetzt wohl so spezifisch gefragt hast, um jetzt nochmal irgendwie spezifischer zu werden.
Genau, wie geht ihr damit um, wenn ich dann sage, ich glaube, ich mache 1000 Reisen und dann mache ich aber nur 900 oder mache 1200?
Ja, also wir haben Workflex für 3,5 Jahre gegründet. Ungelogen haben wir 20 Mal unser Pricing verändert. weil jedes Mal haben wir dazu gelernt und tatsächlich teilweise 2-3 Mal im Monat haben wir das Pricing geändert, weil wir Feedback von Kunden bekommen haben. Also würde ich auch jedem empfehlen, steckt die Zeit ins Pricing rein, weil da liegt so viel Wert.
Ist das nicht auch wahnsinnig komplex dann, wenn du 500 Kunden hast und die haben 20, 25 verschiedene Pricing-Strukturen? Das musst du ja auch irgendwie intern abbilden im Produkt in der IT.
Ja, unfassbar komplex. Also macht eine Person bei uns nichts anderes, um das eben zu verstehen und richtig abzuwickeln. Was jetzt bei uns am besten funktioniert hat, zumindest für unseren Use Case, so eine Art Credit-Modell. Das heißt, ein Unternehmen kauft sich einen Pool von Credits und die können dann für die Dienstleistungen einmal eingelöst werden. Also Beispiel zum Beispiel, für jede Vacation wird ein Credit abgerechnet, für eine Dienstreise 0,7 Credits. Und das hängt dann immer ein bisschen ab vom Service-Umfang. So kaufen Unternehmen vorher schon einen gewissen Credit-Pool ein und wir incentivieren natürlich auch, den Credit-Pool möglichst hoch zu halten durch verschiedene Discount-Modelle und können da eben dann auch gut diese Upfront-Payment-Modelle durchsetzen.
Wunderbar. Klingt spannend. Ist, glaube ich, auch ein wunderbarer Teaser für eine mögliche weitere Podcast-Aufnahme mit dir oder eine Roundtable-Diskussion auf dem Artist Summit, Patrick. Wir sind so langsam am Ende der Zeit angekommen, aber ja, super, super spannender Teaser. Also vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, bevor du eine Restaurant-Empfehlung ausgesprochen hast. In welcher Stadt und in welches Restaurant würdest du denn unsere ZuhörerInnen gerne mal schicken?
Ja, also ich würde die ganzen Zuhörer nach Kapstadt schicken. Da war ich gerade vor kurzem. Also kurz im Hintergrund. Wir bei Workflex sind ein komplettes Remote-Unternehmen und arbeiten total flexibel und auch ortsunabhängig. Das heißt, bei uns kann man Vacations überall auf der Welt machen. So war ich jetzt vor kurzem auch 3 Wochen in Kapstadt.
Und nur, dass ihr das versteht, während er das erzählt, sitzt er auf Mallorca und im Hintergrund scheint die Sonne. Ich glaube, ich habe deine Location nicht gedoxt, aber wir verraten nicht ganz genau, wann wir aufnehmen, aber dass alles safe ist. Ja, aber wo in Cape Town muss ich hin?
Also mein Lieblingsrestaurant in Cape Town ist die Our Local Clove Street. Das ist wahnsinnig gutes Restaurant, einmal zum Frühstücken und zum Mittagessen. Einfach mit gesunden Gerichten, lokal, sehr entspannt.
Und das heißt Our Local Clove Street?
Das heißt Our Local, das ist aber in der Clove Street.
Alles klar, nehmen wir auch auf. Kommt genauso wie die Episodenempfehlung für den Webinar Deep Dive in die Shownotes. Und ansonsten vielen Dank fürs Gespräch, Patrick. Und danke, dass du bei Artist on Air warst.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt hierbei. Von daher nochmal danke an Patrick für das Gespräch. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Ich freue mich, wenn wir im Austausch bleiben, entweder beim nächsten Artist on Tour Event oder allerspätestens dann beim Artist Summit am 9. Oktober in Berlin. Ich wünsche euch schöne Ostern. Macht's gut. Ciao, ciao.